Freies Radio Wüste Welle. Ihr hört immer noch das Lokalmagazin hier auf der 96,6. Und wir begrüßen im Studio ganz herzlich Peter Puck, der hier auch die Musik in der zweiten Stunde beisteuern wird. A Message to You, Rudy, von den Specials. Ein Song gerichtet an sein Kunstprodukt, an die Hauptfigur seines Werkes, Rudy, die Comicfigur. Wie ist die entstanden?
Die ist entstanden, soweit ich mich da zurückerinnern kann, an irgendeinem Nachmittag 1985. Also ich habe in Tübingen studiert, am Schloss oben, empirische Kulturwissenschaft. Und mein Nebensitzer, der hat nebenher als Sportredakteur beim Lift gearbeitet. Das hieß damals noch Live, das Stadtmagazin in Stuttgart. Und ich habe während den Vorlesungen immer gezeichnet und er hat es gesehen. Und dann hat er mal gesagt, ich soll doch da mal eine richtige Comic-Geschichte machen, die beim Lift werden das bestimmt veröffentlichen. Und dann habe ich an einem Nachmittag die erste Rudi-Geschichte gemacht. Dann habe ich den Freddy erfunden, seinen Kumpel. Und ich habe mir da nicht viel bei gedacht, auch wie die heißen sollen, wie die aussehen irgendwie. Es hat so in dieser New Wave-Szene gespielt und deshalb hat Rudi auch so Haare, ja. Und die Namen Rudi, da habe ich an die Root Boys gedacht, Ska habe ich damals gern gehört und deshalb heißt er Rudi und deshalb jetzt auch das Lied.
Rudi, wie viel steckt da von dir auch mit drin?
Sehr viel, sehr viel. Also es ist weniger vom Aussehen, obwohl so eine Frisur hatte ich damals tatsächlich, ist heute kaum vorstellbar, ich weiß. Aber da hatte ich so eine Robert-Schmidt-Frisur, ja, und deshalb hat Rudi die auch ein bisschen blond, ich hatte schwarz. Und da steckt charakterlich und vom Humor her und so sehr viel drin. Aber ich erlebe Gott sei Dank nicht solche Sachen wie Rudi.
Was kannst du da exemplarisch mal für Storys hier wiedergeben? Was hat der Rudi immer für schlimme Sachen denn erleben müssen?
Er erlebt immer schlimme Sachen, weil Rudi, das ist eben der ewige Loser. Das ist wie bei Donald Duck, ja, dem immer alles schief geht. Ich habe viele Sachen, die ich selber erlebt habe und erleben musste, da eingebaut. Und die sind nachher sehr lustig. Im wirklichen Leben war es nicht so. Also zum Beispiel Wohnungskündigung, Umzug, neue Wohnung finden, neue Nachbarn und so weiter. Da habe ich, glaube ich, meine besten Geschichten draus gemacht.
Und das waren immer so einseitige Comic-Erzählungen.
Ja, das sind One-Pager, eine Seite, ein Schlussgag am Schluss. Also ich hatte nur eine Seite im Lift zur Verfügung und dann habe ich immer einseitige Geschichten gemacht. Es gibt ein paar, die über mehrere Seiten gehen, aber in der Regel waren es eine.
Und es gibt auch mehrere komplette Bände.
Ja, 7 Stück.
7 Bände mit Rudi in der Hauptfigur und seinem ganzen Freundeskreis.
Ja, und Feindeskreis. Ja.
Wer gehört zu den Feinden von Rudi?
Ja, ich war einer der Ersten, der die Skinheads und die rechte Szene eingebaut hat da immer. Und das hatte dann auch zur Folge, dass die das dann sehr oft verwendet haben, mit geänderten Texten auch zum Beispiel, was nicht so geplant war. Und alles Mögliche halt.
Wie kann man sich das dann vorstellen?
Naja.
Das ist dann auf Nazi-Seiten?
Ja, genau. Also das war in Nazi-Fanzines wurde das dann veröffentlicht, bis Holland und so weiter. Weil das war der einzige Comic, wo irgendwie mal Glatzen drin vorkam. Deshalb haben die das genommen.
Hast du da keine Handhabe?
Oder? Nein, hat man nicht, weil die haben kein Impressum in ihren Dingern.
Okay.
Aber versucht hätte ich das natürlich schon.
Ja. Ne?
Das ist ja rufschädigend hoch 10.
Ja.
Wie viel von der alternativen Szene aus Tübingen hast du da auch mit eingebaut? Welche Figuren aus dem realen Leben hast du da dir noch ausgepickt?
Rudi spielt ja eigentlich in einer fiktiven deutschen Großstadt und ich habe noch nie in einer Großstadt gelebt und ich kenne auch keinen. Ich kannte ja nur Tübingen und allenfalls noch Stuttgart. Und was halt damals in den 80er Jahren Tübingen, gerade ums Äpplehaus rum, was da los war, das war eben die Inspiration und der Unterschied zur Großstadt war nicht groß. Und erstaunlicherweise haben mir sehr oft Leute erzählt, sie erkennen ihre Stadt da wieder. Also Berliner, Stuttgarter, sie erkennen da einzelne Gebäude wieder und so, was überhaupt nicht sein kann, weil das alles erfunden ist. Aber es gibt tatsächlich reale Tübinger Figuren. Es gibt ein reales Vorbild für Sifferheinz, sehr beliebte Rudi-Figur, ja, so abgestürzter Punkrocker. Das war damals die Zeit im Äpplehaus, wo die Jungs eben schon 2 Stunden vor dem Konzert besoffen in der Ecke gelegen sind. Und die konnten auch damals schon mit 22 ihre Zähne rausnehmen. Da gibt's ein reales Vorbild für Sifferheinz, ja, das weiß er gar nicht.
Lebt er noch?
Ich sehe ihn ab und zu, ja.
Magst du jetzt nicht sagen?
Nee, ich weiß ja nicht, wie er heißt. Ich sehe ihn nur auf der Straße, aber er lebt noch.
Peter Puck, der Comiczeichner. Wie hat es dann funktioniert bei dir, dass du von den empirischen Kulturwissenschaften und der Erfindung des Rudi das auch zum Beruf machen konntest?
Das war so eine allmähliche Entwicklung. Also ich habe das dann regelmäßig gemacht, jeden Monat eine Rudi-Seite. Dann habe ich eben damit auch Geld verdient. Und ich wollte eigentlich schon das Studium immer abschließen. Ja, und nach mehreren Semestern irgendwie ist es dann so ausgelaufen. Und dann war ich plötzlich Comiczeichner hauptberuflich. Das war nie geplant und das hat sich einfach so entwickelt.
Und wie hast du da dein Berufsleben organisiert mit dem Comiczeichnen?
Ach, da gibt es nicht viel zu organisieren. Du setzt dich morgens hin und fängst an zu arbeiten und guckst, dass du irgendwie den Termin halten kannst. Weil das war eigentlich immer das Hauptproblem. Die hatten natürlich einen Redaktionsschluss, war immer so Mitte des Monats und da musste ich die Seite fertig haben.
Also was ich jetzt schon verstanden habe, du hattest den Kumpel da während dem Studium, der da in der Redaktion war und dadurch bist du da rangekommen. Das war quasi der erste Job, den du hattest, wo du Geld verdient hast mit Zeichnen.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe mit 17 das erste Geld verdient. Da habe ich für einen Südwestrundfunk eine Comicfigur entwickelt für eine Kindernachrichtensendung.
Aha.
Das war mein erstes, das waren 3000 Mark.
Und was war das für eine Figur?
Der hieß Dubli. Weil die Sendung hieß Durchblick, das hat Peter Kreglinger hat das moderiert, das war eine eigene Nachrichtensendung im dritten Programm, nur für Kinder.
Das heißt, da warst du schon ein bisschen, das hat schon früher angefangen.
Ja, also ich war schon immer Profi.
Das heißt, du hast studiert, das heißt, du hast du gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass du Geld mit Zeichnen verdienen könntest.
Nein, Zeichnen war immer mein Hobby. Also ich hatte wirklich nie vor, mit Zeichnen Geld zu verdienen.
Und ich meine, wenn du jetzt eine Seite im Lift machst, ich glaube nicht, dass du davon schon leben konntest.
Nein, von Comics kann man nicht leben. Ich habe dann auch Aufträge bekommen von Werbeagenturen und so und das mache ich bis heute. Davon lebe ich heute. Weil das heißt, einfach mehr Geld bringt als Comic. Ne?
Das heißt, der eigentliche Broterwerb ist ein Job bei der Wirtschaft.
So ist es, ganz genau. Also du kannst vom Comic zeichnen können, wenig Leute wirklich gut leben.
Wie ist das organisiert? Also für das Lift hast du wahrscheinlich einen festen Betrag bekommen, genau. So wie irgendein anderer Journalist auch.
Ja.
Darf man fragen, was das, wie viel das war?
Das erste war 200 Mark die Seite und dann war Rudi halt sehr populär in Stuttgart und durch die Konkurrenzsituation mit Prinz konnte ich da natürlich höher pokern, weil wer Rudi hatte, der hatte schon mal einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Und da habe ich dann am Schluss relativ viel Geld bekommen für eine Comicseite. Das waren dann 500 Euro.
Prinz wollte dich auch haben.
Ja, die natürlich, weil in Stuttgart war der halt sehr populär und das war natürlich dann schon ein Faktor.
Und wie ist das mit einem Album? Da denkt man jetzt gerade, da muss das ja dann exponentiell steigen, aber wenn du sagst, du brauchst einen Brotberuf bei der Wirtschaft, dann...
Ja, das ist einfach so, in Deutschland ist kein Comicland, da werden generell nicht viel Comics verkauft und als Autor bekommst du deine 10% maximal und wenn du natürlich 1 Million verkaufst, dann hast du natürlich einen Haufen Geld verdient, aber wir hatten sehr gute Verkäufe. Ja. Wir haben insgesamt bestimmt 100.000 Gesamtauflage gehabt. Aber was halt wirklich dann da übrig bleibt über die Jahre, kannst vergessen. Also was ich da mit Rudi verdiene ich manchmal bei einem guten Job an einem Nachmittag. Und das hat mir aber auch nie was ausgemacht, ehrlich gesagt, weil das war für mich immer eine tolle Zweiteilung. Bei Rudi konnte ich machen, was ich wollte und mich austoben. Und bei den Werbesachen musst du eben das machen, was die Leute haben wollen. Aber die haben mir auch immer Spaß gemacht. Also ich fand es nie schlimm, dass ich, vor allen Dingen, ich habe da weitaus weniger Energie investiert als in Rudi. In Rudi habe ich irgendwie alles gegeben, ja, weil da habe ich mit einem hohen Niveau angefangen, ein hohes Gag-Level und das muss man erstmal durchhalten. Auch zeichnerisch war das viel anspruchsvoller.
Irgendwann ist es dann ja auch ausgelaufen, also ich gucke immer wieder ins Lift rein und...
Ja, jetzt kommen wir zu dem wunden Punkt, ich weiß, also ich wollte mal drei Monate pausieren. Wie gesagt, seit 85 mache ich es regelmäßig jeden Monat und das sind dann, ich rechne jetzt die Jahre nicht aus und irgendwann wird es dann echt zu viel. Jeden Monat eine Geschichte ausdenken, jeden Monat die rechtzeitig fertig haben und du möchtest dein Niveau natürlich halten. Du willst nicht hören, irgendwie, ja, früher war er besser. Und dann war ich irgendwie, das war schon ein bisschen Burnout, ja. Dann konnte ich wirklich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich pausiere mal 3 Monate und dann wird es schon wieder gehen. Und das war jetzt vor 3 Jahren. Und ich vermisse den Rudi schon, aber... auch wieder nicht. Also ich bin froh, dass ich diesen Druck los bin.
Und so ohne Druck setzt dich aber auch nicht hin?
Doch, ich bin sehr diszipliniert, also ich arbeite viel besser ohne Druck.
Aber nicht für den Rudi?
Achso, du meinst, dass ich, ja, ich weiß es wirklich nicht.
Ich frage mich, wie das mit der Identität ist. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber Rudi ist ja dann wie so eine zweite Identität, die dich 25 Jahre lang begleitet.
Ja.
Ob das nicht auch was ist, dass man mal die eigene Identität ein bisschen verschiebt? Indem man mal Abstand nimmt von jemandem, der mit einem
so verschmolzen kann man eigentlich nicht sagen. Eigentlich vermisse ich ihn, ja, wirklich, weil das ist schon schlimm irgendwie. Der wächst dir, wenn du den 25 Jahre lang zeichnest, irgendwie schon auch ans Herz irgendwie.
Ja.
Das ist dein alter Ego. ich weiß auch nicht, vielleicht packt es mich eines Tages wieder. Nur ich kann diesen also regelmäßigen Produktionsdruck, den möchte ich nicht mehr haben. Weil ich habe 2 Wochen an einer Seite gearbeitet, also einen halben Monat. Ja, und das war immer mörderisch. Und du guckst auf den Kalender und du weißt, jetzt musst du anfangen, jetzt musst du eine Idee haben für die nächste Seite. Und ja.
Was können wir dafür tun, dass du ihn wiederfindest, dass du ihn wiederbelebst?
Gib mir deine EC-Karte. Das wird nicht viel bringen, nehme ich mal an,
oder? Ich glaube, in unserem Fall nicht.
Ja, gut, also, nee.
Ganz viele Leserbriefe.
Ja, nur ich kriege ganzen Haufen E-Mails von wirklich traurigen Fans und es tut mir auch wirklich leid. Was ein bisschen auch eine Rolle spielt, ist, Rudi war einfach wirtschaftlich nicht so erfolgreich, wie ich mir das erhofft hatte. Also ich habe eine sehr treue Leserschaft und wirklich gute Fans, die es wirklich blicken und die sagen, das ist für sie ein super guter Comic und alles. Aber was dann wirklich einfach, wenn du da wirklich alles reinsteckst und irgendwie für 500 Euro im Monat 2 Wochen arbeitest, irgendwann ist es dann auch genug, ja. Da fehlt die Motivation dann auch aus pekuniärer Sicht.
Freies Radio Wüste Welle, ihr hört das Lokalmagazin. Zu Gast heute Peter Puck, Zeichner, Comiczeichner, Werbezeichner und Vater von Rudi.
Mutter auch.
Du hast gesagt, das ist ein ganz schweres Geschäft gewesen. Erstens, Geld zu verdienen mit den Comics war unmöglich. Zweitens, sich die Geschichten auszudenken. Wie bist du da immer denn vorgegangen?
Da bin ich sehr viel in der Badewanne gelegen. Das hat immer gut funktioniert. Also heißes Wannenbad und dann ein bisschen entspannen und dann irgendwie die Gedanken laufen lassen. Dann ist mir meistens was eingefallen oder spazieren gegangen. Aber manchmal hat es auch nicht geklappt. Dann war es wirklich echt eine Quälerei.
Du hast gesagt, du hast vor 3 Jahren gesagt, jetzt mache ich mal 3 Monate Pause. Fällt dir nichts mehr ein oder?
Ja, also ich habe gemerkt, ich wiederhole mich. Also ich dachte, oh, klasse Gag, der da gerade eingefallen ist. Dann merke ich plötzlich, Moment mal, den hast du so in der Art eigentlich früher schon mal gebracht. Und ich merke das auch bei anderen Comicserien, dass die Autoren ihre guten Gags so ein bisschen abwandeln, wiederholen. Mhm. Und irgendwie, es war mir einfach dann zu schwierig, weil also die Quälerei stand in keinem Verhältnis mehr.
Sind die Schrecken des Lebens, die einem zustoßen, also begrenzt? Weil es klang ein bisschen so, als ob es die Schrecken deines Lebens sind, die du zu Humor verarbeitet
ja,
hast.
Ja, das stimmt. Also manche gehen auch da zu verarbeiten. Wie gesagt, es war im wirklichen Leben nicht lustig. Ja, das war teilweise eine schwere Zeit und da habe ich dann witzige Geschichten draus gemacht, die dann auch wirklich gut waren, weil das teilweise wirklich selbst erlebt war. Also diese Umzugsgeschichte, da haben mir dann auch viele Leute erzählt, das ist absolut treffend, also so läuft es ab oder Wohnungssuche und sowas.
Aber ich denke, das ist tatsächlich der Kern von Humor eigentlich, dass das die Sachen etwas ist, das man als was Schweres erlebt hat und das dann eben ins Komische zu wenden, das ist so.
Das funktioniert also ganz gut, weil also gerade Geschichten aus was zu machen, was du wirklich selber erlebt hast, die sind oft dann meistens am besten, als wenn wirklich alles rein ausgedacht ist. Also ich habe oft Sachen in Kneipen gehört oder Leute beobachtet, die ich dann da verarbeitet habe und das trifft es dann auch.
Was war bei dir immer zuerst da? Zuerst die Story und der Text oder zuerst die Bilder?
Das ging so ein bisschen Hand in Hand, also es baut sich so gegenseitig auf. Zuerst natürlich schon die Grundidee erstmal für die Geschichte. Oft habe ich angefangen mit einem einzigen Gag, wo ich dachte, ja, das ist ein guter Gag und da, also mit einem Panel, ein Einzelbild und dann habe ich gedacht, dann fällt mir drumherum die Geschichte schon noch ein und so. Also das lief mal so, mal so. Mal hatte ich die ganze Geschichte schon fix und fertig im Kopf und mal nicht.
Was ist wichtiger oder wie würdest du sagen, wie muss das Verhältnis sein dann auch zwischen Text und Bildkomposition?
Also bei mir ist es ja extrem. Ich habe den meisten Text wahrscheinlich weltweit im Comic. Das sind ja extreme Textmengen. Deshalb war Rudi wahrscheinlich auch nie so ein Massenerfolg, weil er wirklich schwer zu lesen ist. Das Verhältnis sollte auf jeden Fall deutlich weniger Text sein als bei mir. Je mehr Text du hast, desto weniger musst du halt auch zeichnen. Spart auch wieder Arbeit.
Du hast es immer aber alles selber auch geschrieben?
Alles selber geschrieben, ja.
Nie irgendwelche Kooperationen versucht einzugehen oder Gagschreiber?
Weil ich wusste, das kriegt sowieso keiner so hin. Ja. Rudi hat seinen eigenen Humor, ich weiß genau, wie Rudi spricht und was er sagen würde, was er machen würde und was nicht.
Wie würde er denn sprechen? Kannst du das nachmachen?
Nee, das kann ich nicht nachmachen. Ich meine, wie er Sachen formuliert oder so. Oder mir haben viele Leute gesagt, ich habe eine ganz tolle Rudi-Geschichte für dich und so. Und da wusste ich sofort, ja, das ist aber keine Rudi-Geschichte. Sowas wird Rudi nie machen oder so.
Könntest du dir auch nicht vorstellen, dass er mal im Zeichentrickfilm zum Leben erweckt?
Das wird auch oft gefragt. Ja, nee, eigentlich eher weniger. Weil erstens, das macht man nur bei Figuren, die wahnsinnig erfolgreich sind schon, weil die Produktionskosten so hoch sind. Und ich habe noch nie eine gute Zeichentrick-Adaption gesehen von einem Comic. Also wenn ich Asterix-Filme sehe, da wird es mir schlecht. Weil das Comic weitaus filmischer ist als der Film.
Apropos Asterix, hast du irgendwelche Vorbilder gehabt bei deiner Arbeit?
Zum Beispiel Asterix, ja, der Zeichner ist wirklich genial. Oder Gaston, so Sachen, also die franco-belgischen Klassiker. Aber auch so Sachen wie Freak Brothers.
Was meinst du, woran das liegt? Also das ist mir nämlich auch schon mal aufgefallen, dass ich gedacht, der Comic ist viel filmischer als der Film.
Bei guten Zeichnern, ja.
Ja.
Es ist wahnsinnig schwer, das wirklich als, also diese zeichnerische Qualität umzusetzen im Film. Also Ralf König hat mal gesagt, von ihm wird es keine Zeichentrickfilme geben.
Ja.
Er hat akzeptiert einen Realfilm, was sie dann auch gemacht haben. Ja.
Vielleicht ist es bei einem guten Zeichner, hast du quasi den Film im Kopf.
Ja, genau.
Also du filmst dir die Bewegung dazu.
Genau. Das Bild ist, wenn es gut gezeichnet ist, bewegt sich das, obwohl es eigentlich starr ist.
Ja.
Und beim Zeichentrickfilm musst du natürlich wahnsinnig reduzieren. Du kannst natürlich nicht in der Qualität die Einzelbilder zeichnen, ist klar.
Du hast deine europäischen Vorbilder erwähnt und auch den amerikanischen. Deutschland ist da Entwicklungsland, was Comiczeichnen oder auch den Erfolg von Comiczeichnern angeht.
Inzwischen nicht mehr so, aber als ich angefangen habe, ja. Also da gab es keine deutschen Vorbilder. Da gab es Fix und Foxy und das war es im Großen und Ganzen.
Was meinst du, woran das liegt?
Das liegt am Dritten Reich und an den 50er Jahren. Also bei den Nazis waren Comics dann als amerikanischer Schund eben verboten, obwohl die Wurzeln des Comics ist natürlich Wilhelm Busch, ja, Deutschland.
Ja.
Die ersten amerikanischen Comics, das waren Plagiate von Max und Moritz. Und dann in den 50er Jahren gab es ja diese Schmutz- und Schund-Nummer. Ich weiß noch, in der Volksschule, da durfte man keine Comics lesen. Ich habe mal Sprechblasen im Kunstunterricht im Bild eingebaut. Gab es riesen Ärger. Das galt damals eben als schlechte Literatur. Heute wären die natürlich froh, wenn die Kinder wenigstens Comics lesen.
Ja. Ne?
Wir hätten eine deutsche Comic-Tradition dann gehabt, wenn das nicht alles passiert wäre. Und so in Frankreich, Italien, USA, Japan, die haben richtig ganz durchgehende Comic-Tradition.
Da hat man das viel unbefangener genommen und auch eher geschätzt, denn auch erkannt.
In Frankreich wird das hochgeschätzt. Das gilt als ernste Literatur, ernstzunehmende Literatur. Also da gibt es Literatursendungen wie Aspekte bei uns, die behandeln ganz selbstverständlich einen neuen Roman mit daneben neue Comic-Band-Erscheinung. Aber es verbessert sich in Deutschland. Also jetzt kommen ja auch diese Graphic-Novel-Sache, also die anspruchsvolleren Comics. Das wird zunehmend ernst genommen, aber die Leute lachen immer noch, wenn ich sage, ich bin Comiczeichner.
Ja. Ich glaube, Deutschland hat auch ein bisschen ein Problem mit Humor.
Das sowieso. Also die Deutschen haben vor allen Dingen, Humor mögen sie schon, aber es wird nicht so hoch geschätzt, also es wird nicht so respektiert, wenn jemand Humor macht.
Man muss ja auch immer ganz klar unterscheiden zwischen Humor und Comedy, was ja eigentlich nichts miteinander gemein hat.
Finde ich eigentlich nicht. Ich sehe da nicht so die Unterschiede. Nein, ich finde aber zum Beispiel, es gibt in der Kabarettszene in Deutschland wirklich geniale Leute und in der Comedy-Szene auch. Also Pastewka oder sowas finde ich sehr gut.
Deine Favorites?
Ah, ich habe schon seit einem Jahr kein Fernsehen mehr. Ich bin nicht mehr so auf dem Laufenden. Und Comics lese ich praktisch gar nicht.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, ich war noch nie so ein großer Comicleser. Ich lese eigentlich immer noch die Sachen, die ich als Kind gelesen habe. Ja. Und Calvin und Hobbes, sowas, das finde ich genial.
Und was hast du als Kind gelesen?
Ah ja, Lucky Luke, Asterix und sowas, Donald Duck.
Die kannst du dir immer wieder angucken.
Ja, absolut. Also ich weiß nicht, wie oft ich meine Asterix-Bände gelesen habe. Ja.
Und deine eigenen Bände?
Die liest man nicht. Aber manchmal, da muss ich Sachen raussuchen, weil ich nachgucken muss, wo welches Bild war. Und dann lese ich da so rein und dann denke ich, Mann, war es gar nicht so schlecht manchmal.
Hier in Tübingen hast du ja schon noch andere Kontakte auch gehabt, außerhalb der Comic-Szene, aber in der alternativen Szene. Da ist ja dann auch ein Logo von der Band bei rausgespielt,
ja,
oder?
Ja, genau, also für KGB natürlich. Ich habe damals fürs Applehaus alle Plakate gemacht für die Punkkonzerte. Da gab es jede Woche 3 Bands für 7 Mark. Ja, da habe ich immer die Plakate gemacht und für KGB die Covers und Logo. Und was mich freut, ich sehe heute noch Leute rumlaufen mit den KGB-Shirts und sehe die Tattoos und so Sachen, das freut mich.
War das eine Auftragsarbeit oder wie ist diese Ratte da entstanden?
Ja, wir waren befreundet und da ging das so. Ich weiß gar nicht, ob die bezahlt haben, ich fürchte nicht.
Wenn du dich so zurückerinnerst, wie war die Zeit für dich da?
Die ist lange her, ja. Die war schon aufregend irgendwie. Es gab mal, ich weiß gar nicht, wie lange das ging, mir kam es lang vor, aber es war vielleicht nur ein Sommer oder so irgendwie. Da war in Tübingen einiges geboten. Also es war diese Punkzeit. War schon toll. Also wie gesagt, jedes Wochenende Applehaus-Konzert, Pflichtprogramme und da waren die Toten Hosen, sind da einfach mal aufgetreten, Inkognito.
Und dann hast du dich da langsam zurückgezogen?
Nein, eigentlich gar nicht. Das hat sich einfach so gewandelt, ne? Du wirst sau älter, irgendwie.
Freies Radio Wüstewelle, Lokalmagazin mit Türkisch Pop von Peter Puck, eine seiner großen Leidenschaften. Woher kommt das?
Das hat sich so ergeben, weil ich in der Türkei im Urlaub war. Dann habe ich mir mal so ein paar so CDs da gekauft, wo ich wissen wollte, was hören die Türken für Musik und so. Und dann habe ich entdeckt, da gibt es einen riesigen Popmarkt in der Türkei und habe dann halt die türkischen CDs angefangen zu sammeln und dann angefangen als DJ aufzulegen. Wahrscheinlich als einziger deutscher DJ, der türkische Popmusik auflegt.
Wie ist das angekommen? Bei den Landsleuten?
Sehr gut. Also kürzlich habe ich mir überlegt, dass ich mich das überhaupt getraut habe beim ersten Mal. Große Veranstaltung war hier im Sudhaus, wo dann 200 Türken da sind. Ich stehe da oben als Deutscher und traue mich echt da irgendwie ihre Musik zu spielen. Aber ich dachte, im Prinzip ist ja egal, wer das auflegt. Ne? Ich muss ja nicht Türke sein.
Wenn man aus der Punk-Vergangenheit kommt und dann beim türkisch Pop landet, war für dich kein Problem?
Ich bin ja nicht von da nach da, ich mache beides. Also bei Musik hatte ich schon immer ein recht breites Spektrum. Also gute Musik gibt's überall. Nee, also ich war auch so, ich habe die orientalische Musik generell entdeckt, weil es einfach mal was anderes war. Irgendwie hat man mal alles schon mal gehört, jeden Riff schon mal gehört und das ist dann wirklich was Neues. Also das gefällt mir sehr, auch arabische Musik und so Sachen.
Eine Weiterentwicklung oder eine Entwicklung war auch, dass du vom Comic zur Wirtschaft gekommen bist und als Werbezeichner aktiv warst und bist. Das ist aktuell dein beruflicher Standbein.
Ja, also ich bin nicht Werbezeichner, das hört sich so popelig an. Ja, ich bin Illustrator. Ich mache Auftragsarbeiten, aber nicht nur für die Wirtschaft, auch für große Organisationen, Brot für die Welt und so Sachen.
Was machst du da? Wie kann man das vorstellen?
Für Brot für die Welt mache ich zum Beispiel regelmäßig für ihre Kinderseite, die haben so ein Spendermagazin, mache ich so Kinderrätsel und so Sachen, alles was so kommt. Aber ich arbeite auch für Daimler und andere wohltätige Organisationen.
Würdest du da irgendwo mal sagen, nee, bis hierher und nicht weiter? Also Daimler ist noch nicht die Grenze gewesen.
Das hängt einfach vom Honorar ab.
Lässt dich auch von Heckler und Koch kaufen.
Ich bin absolut käuflich. Aber dann wird es halt richtig teuer.
Ich meine, das sind wir ja alle. Irgendwo muss die Kohle ja herkommen.
Es gibt eine Grenze, da überlegst du es dann echt. Ne?
Und Peter Puck, privat, jetzt frage ich mal, bist du verheiratet?
Nein, aber ich lebe schon sehr lange in einer festen Beziehung.
Also unverheiratet wie Rudi, aber im Gegensatz zu ihm in festen Händen.
Ja.
Hast du Kinder?
Nein, auch nicht.
Das heißt, das Kind, aus dem du dich speist, ist das Kind in dir.
Wahrscheinlich, genau.
Du hast gesagt, du warst in der Türkei. Reist du gerne, oder?
Eigentlich nicht so. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Reiser. Meine Freundin reist sehr gern. Die hat mich dann halt, ich wollte nie in die Türkei.
Mitgeschleift.
Die hat gesagt, wir fahren dahin. Ich sagte, das kann ich nicht machen und so. Ich fremdel da eher. Aber wenn ich dann dort bin, will ich nicht mehr zurück. Dann habe ich Türkisch gelernt, ja, hier an der Uni, 3 Jahre lang vorher alleine mit dem Grammatikbuch und dann an der Uni und spreche jetzt auch einigermaßen Türkisch. Und das ist dann toll interessant, wenn man dann in der Türkei ist, weil die haut es um, wenn ein deutscher Tourist sie auf Türkisch anspricht.
Aber hier in der türkischen Community in Tübingen, Rottenburg, wo du ja wohnst, da bist du nicht aktiv?
Nein, momentan nicht, nö. Auch nicht aktiv, ne.
Auch nicht mehr als DJ?
Nein, leider nicht. Also da fehlen gerade die Angebote, sowas. Aber würde ich schon gern wieder machen.
Mal schauen, vielleicht eine Wüstewelle-Soli-Party mit Peter Puck als türkisch-Pop-DJ.
Genau, Solidarität für mich oder für wen?
Für beide.
Für beides gut.
Wie ist es denn bei deinen Arbeitsaufträgen? Hast du da auch die volle künstlerische Freiheit oder was kommt da für ein Angebot? Daimler sagt, zeichne mir das neue Auto? Nee, natürlich nicht.
Ja, für Daimler mache ich zum Beispiel Cartoons über ihren Smart. Da arbeite ich für einen Smart. Die haben da auch so ein Magazin und so. Im Prinzip habe ich da künstlerische Freiheit. Ich mache ihnen mehrere Angebote, weil ich ja auch nie weiß, bis zu welcher Grenze ich gehen kann. Ja, ich mache auch viele Sachen firmenintern, die gar nicht in die Öffentlichkeit gehen.
Dann irgendwelche Memos für die Mitarbeiter oder was? Ihr werdet gekündigt, wenn nicht das und das.
Nein, so schlimm ist es gar nicht. Ne? Also die haben ja auch alle Mitarbeitermagazine und da werden natürlich Themen dann behandelt, die die Mitarbeiter interessieren. Und dazu mache ich Cartoons, um das ein bisschen aufzulockern. Und manchmal bin ich überrascht, wie weit die dann doch gehen.
Aber sie sagen manchmal auch, nee, das wollen wir nicht, ändere das nochmal.
Ja klar, das ist auch okay. Wer zahlt, sagt an. Also da mache ich das, was der Kunde haben will. Ich sage ihm dann schon, das ist aber dann, der Gag ist dann kaputt und es ist nicht mehr lustig und dann ist mir auch egal, wenn sie sagen, wir wollen es trotzdem.
Begründen die das manchmal dann auch oder sagen sie nur so und so
Ja, nee, sie sagen, ah, nee, das kann man nicht machen und so, da gibt's Ärger, da werden sich die Leute beschweren. Das ist innerhalb der Firmen, das weiß ich ja gar nicht, weil ich nicht in der Firma bin, oft sehr, die Strukturen sind sehr komplex, wie da Entscheidungen ablaufen und was geht und was nicht und was man sagen darf und was nicht.
Ist das sehr unterschiedlich, also so
sehr
die Firmenkultur?
Ja, aber sie gehen manchmal auch erstaunlich weit, also.
Also du meinst, dass man sich erstaunlich viel rausnehmen kann an
Ja, das kommt auch immer auf die Person an, die das verantworten muss. Mhm. Also ich mache denen immer mehrere Angebote, von harmlos bis scharf, und sie suchen sich das raus, was sie am besten finden. Und das ist auch okay so.
Und das wird dann aber nur in diesen internen Heften veröffentlicht?
Also das ist sehr, deshalb bin ich kein Werbezeichner, weil es ganz wenig, was nach außen geht. Das ist wirklich firmeninterne Kommunikation. Ich mache auch Cartoons für Schulungen und sowas.
Wie ist da denn die Auftragslage?
Ja, die ist extrem schwankend. Also es kann passieren, ich habe irgendwie 2-3 Monate gar kein Einkommen, ne? Da passiert gar nichts. Dann kriege ich dann durch echt die Krise, ja? Wie ich die Miete zahlen soll. Und dann brummt es wieder plötzlich.
Bringst du dich da selber dann immer wieder auch ins Gespräch? Machst du da Initiativarbeit?
Akquise. Ja, ja, nee, musste ich Gott sei Dank bis jetzt noch nicht. Ich sitze am Telefon, warte, bis es klingelt. Ja. Bis jetzt hat es funktioniert.
Warst du schon mal in Versuchung, dem Rudi untreu zu werden und jemand anders zu erfinden?
Nein, das wurde ich auch schon oft gefragt, aber ich glaube, da kommt immer wieder Rudi bei raus, auch wenn die Figur anders aussieht, aber vom Charakter, vom Typ her, weil das eben so mir so nahe ist, da wird wahrscheinlich wieder dasselbe rauskommen, auch der Humor wäre dasselbe.
Mhm. Merkst du eigentlich, dass viele Leute jetzt mehr mit Photoshop oder so, sage ich mal, machen, also viele Sachen digital gemacht werden? Ist da das Handwerk des Illustrators trotzdem noch so gefragt?
Ich arbeite auch sehr viel mit dem Computer. Also gezeichnet wird immer noch von Hand auf dem Papier, weil das ist Blödsinn, das am Computer zu machen. Aber diese ganze Nachbearbeitungssache oder farbig machen wird am Computer gemacht. Und du lieferst natürlich nur noch digital ab. Also auf der Post war ich schon lange nicht mehr. Also seit ein paar Jahren arbeite ich auch mit Photoshop. Und die Möglichkeiten sind durch klasse. Du brauchst zwar für alles länger, weil du fängst dann an. Früher hatte ich 3 Rottöne zur Verfügung. Jetzt habe ich irgendwie 300.000 und dann dauert es einfach länger, bis du dich für einen entschieden hast. Also man macht länger dran rum.
Aber es ist nicht so, dass das dir eine neue Konkurrenz gegeben hätte,
nein,
sondern...
weil da geht es um andere Sachen. Ne? Also da haben eher so Leute, die Airbrush gemacht haben früher, Riesenprobleme, weil heute jeder Idiot das mit Photoshop machen kann, was früher wirklich eine kunsthandwerkliche Sache war. Nee, weil das, um was es ja wirklich geht, ist die Idee und die Kreativität und das Herz, was drin steckt, und das ersetzt auch Photoshop nicht.
Und da hast du nie Probleme gehabt bei den Auftragsarbeiten für die Wirtschaft, die nächste Idee zu haben?
Nein, die mache ich im Koma, die Dinger. Also die sind irgendwie, ich weiß gar nicht, das läuft bei mir immer, auch wenn es mir schlecht geht oder so. Da fällt mir immer irgendwas ein. Und wie gesagt, das Niveau ist nicht so hoch, was da verlangt wird. Also es sind Sachen, die würde ich für Rudi nie verwenden. Einfach. Weil sie zu schwach sind einfach. Ja, weil's.
Aber die sind immer noch zufrieden, dann die Auftraggeber?
Ja, natürlich, die sind völlig zufrieden. Und wie gesagt, das mache ich wie mechanisch schon fast. Also da fällt mir auch immer irgendwie was ein, ich weiß auch nicht warum. Bei Rudi habe ich mich wirklich gequält teilweise, weil ich da einfach ein höheres Qualitätsniveau haben wollte. Und da musste noch 500 Anspielungen dabei sein und Wortspiele und irgendwas. Ne?
Straight to Hell, Lil Allen covered Clash. Ist es nicht Blasphemie?
Natürlich ist es Blasphemie, aber Clash, die sind alle tot oder die kriegen es ja nicht mehr mit. Und es war jetzt die Pop-Version. Ich weiß auch nicht, warum ich das mitgebracht habe. Wir spielen nachher was anderes, okay?
So viel Zeit haben wir nicht mehr.
Ach, schade.
Generell ist es schon so, dass du auf Coverversionen stehst.
Nein, gar nicht. Aber ich finde, es ist so ein Sammelgebiet halt.
Du stehst auf schräge Coverversionen.
Ja, auch. Ja. Also ich stehe auf alles, was gute Musik ist, ganz einfach.
Musik und Zeichnen, Illustrieren, wo hast du eigentlich das alles gelernt? Wie kam das in deine Gene, wenn das jetzt mal am Schluss so...
Keine Ahnung, mein Vater kann gut zeichnen, ja, der hat mir sicher einiges vererbt. Gezeichnet habe ich schon, seit ich einen Stift halten kann. Im Kindergarten war ich schon der Star, weil konnte ich Donald nachzeichnen. Jeder zeichnet ja irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe keine formale Ausbildung. Das ist autodidaktisch. Und Musik hat mich auch schon immer interessiert. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, sonst hätte ich noch mein erstes Lied, was ich mir je gekauft habe, gespielt. Aber bitte, ihr wollt es ja nicht.
Aber erwähnen kannst du noch.
Ja, das war die erste Platte, die mir gekauft habe, war Osmonds Doppel-Live-Album von Osmonds.
Und für alle, die es nicht kennen, wie muss man das einordnen?
Das ist halt, das kann ich nicht einordnen. Das war damals, das war Anfang der 70er Jahre, war das halt, das ist eine Mormonenfamilie, die halt wie Jackson 5 da in Charts war. Das war die Zeit, wo diese K-Tel-Platten gab, 20 Power Hits. Und da war, das war im Ramsch, im Merkur in Heidenheim, im Kaufhaus, da gab es die Platte billig. Und das war, glaube ich, meine erste LP, die ich je gekauft habe.
Wie alt warst du?
Da war ich vielleicht 9 oder 10 oder 11.
Da darf man auch sowas kaufen.
Und wie hat's, das ist gar nicht so schlecht, das Lied. Ich habe mir das dann jetzt nochmal angehört, das ist gar nicht mal so schlecht.
Aha. Aber du willst ja selber auch nicht hören. Du willst ja selber lieber auch ein anderes hören zum Abschluss.
Ja, stimmt. Okay. Ich will hören Me First and the Gimme Gimmes. Nothing Compares to
You. Das haben wir gleich als letztes noch. Ne? Aber klären wir noch, wie du von Heidenheim nach Tübingen gekommen bist.
Ich habe hier in Tübingen Zivildienst gemacht und ich habe dann hier studiert, ganz einfach.
So wie es sehr viele hergeschlagen hat. Und warum bist du hängen geblieben?
Das weiß ich auch nicht. Also ich meine, wo soll ich sagen? Ich habe mal überlegt, ob ich nach Berlin gehen soll, natürlich, aber ich dachte, ich weiß nicht, ob ich so ein Typ für eine Großstadt bin, ehrlich gesagt. Und du hast halt hier dann deine Bekannten und deine Bezugspunkte und ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich auch nur zu faul oder zu feige.
Inzwischen bist du nach Rottenburg gezogen?
Ja, immerhin das habe ich geschafft, oder?
Was schätzt du daran?
Aber ich wollte da nie hin. Ich musste da hinziehen. Aber es ist weitaus besser, als ich dachte. Also es ist nett. Die Leute sind ganz nett da.
Eigentlich fehlt jetzt der Rottenburg-Comic, nachdem wir so viele Liedermacher hier hatten, die Rottenburg-Lieder.
Echt?
Ja.
Gibt's da Lieder?
Ja. Gibt Lieder? Lieder
Heiner Konczak hat einen gesungen und.
Der wohnt ja in Ofterding.
Ja, aber trotzdem inzwischen über Rottenburg gespielt.
Ja, ich habe mit Rottenburg jetzt nicht so viel zu tun. Ich wollte da wirklich nie hin, aber jetzt, wo ich da wohne, finde ich, da sehe ich auch die Vorteile.
Und was schätzt du insgesamt hier so an der Region Tübingen, Reutlingen, Sendegebiet, Wüste Welle?
Bin ich überfragt, ich weiß es nicht. Es ist, ja, ich weiß es wirklich nicht.
Hat nicht viele Vorteile, oder?
Doch, was? Aber ich mir fällt jetzt keiner ein. Also es ist vertraut, ja. Vielleicht ist das der Vorteil.